Der Preußenkönig Wilhelm IV. War unterwegs auf einer Reise nach Ostpreußen. Und mein, jetzt heute ist es kein Problem, du hockst dich ins Auto und dann düst du los und dann bist du relativ zeitig da. Aber damals war das natürlich noch ein klein wenig beschwerlicher wie heute. Und dann sind die halt mit der Kutsche gefahren und zwischendrin musste man dann halt ein, zwei oder mehrfach Stationen machen. Und er ist da in einer Poststation und sieht auf dem Schreibtisch des Postbeamten dort eine Bibel liegen. Und er fragte ihn, ja, lesen Sie auch fleißig in dieser Bibel? Und da sagt er, ja klar, lese ich viel in der Bibel. Und dann sagt der Kaiser, der Preußenkönig sagt dann, ja, das ist schön, wo sind Sie denn momentan? Ja, ich bin im Buch Matthäus, so in der Mitte ungefähr. Okay, als dann der Wirt rausging, ist der Preußenkönig hergegangen und hat ganz schnell, so in dem hinteren Bereich von Matthäus, hat er dann ein paar Scheine reingelegt, also Geldscheine. Und fuhr dann weiter und auf dem Rückweg kam er genau an dieser Poststation wieder vorbei und dann fragt er den Wirt und sagt, ja, und haben Sie denn fleißig weitergelesen in der Bibel? Ja, klar, habe ich das. Und dann sagt er, ja, wo sind Sie denn momentan? Ja, bei Lukas bin ich jetzt. Und dann sagt er, ja, das ist ja schön, dann geben Sie mir doch bitte mal die Bibel her. Und dann lässt er sich die Bibel geben und schlägt auf und siehe da, was passiert? Die Scheine, die lagen immer noch da drin. Also hat er natürlich, ihm war das wahrscheinlich peinlich zuzugeben, dass er doch nicht so in der Bibel liest, wie es eigentlich er vorgegeben hat. Der Preußenkönig ging dann natürlich her und hat gesagt, ja gut, okay, wenn du das Geld nicht willst, eben in der Form, dass er eben gar nicht das gelesen hat, dann hat er dieses Geld an die Armen in dieser Stadt verteilt. Ich hatte ja vor einiger Zeit schon mal gesagt gehabt, die Bibel ist zwar das meistgekaufte Buch auf der ganzen Welt, aber auch das am wenigsten gelesene Buch. Und diese Geschichte macht uns einfach deutlich, wie wenig, also es gibt so viele Menschen, die eine Bibel im Schrank haben, im Regal, aber es staubt einfach vor sich dahin. Und ja, was kann unter anderem auch der Grund dafür sein? Ja, ein Grund dafür ist sicherlich auch unser Fernsehen. Und wenn wir so in die Gesellschaft hineinschauen, dann merken wir schon, dass wenn je höher der Fernsehkonsum ist, werden Familien auf der einen Seite zerrissen, Kinder kriegen seelisch-körperliche Schäden zum Teil, dann auch die Urteilsfähigkeit der Eltern oder Erwachsenen lässt dadurch nach und viele, viele Menschen vereinsamen. Ich kann euch erzählen, wir haben also mit meiner Frau, als wir damals, wir haben auch öfters gemeinsam Fernsehen geguckt, du sitzt zwar nebeneinander, schaust den gleichen Film und trotzdem kannst du dich einsam fühlen. Das ist echt interessant. Und ich kann mich noch erinnern, da waren wir noch relativ jung verheiratet. Da sind wir an einem Osterwochenende nach Mannheim gefahren. Und eigentlich hätten wir nach Mannheim gar nicht fahren müssen, das hätten wir daheim auch machen können. Wir haben eigentlich fast das ganze Wochenende dort Fernsehen geguckt. Und irgendwie habe ich trotz allem gemerkt, es war eine gewisse Leere da. Irgendwie ganz komisch. Gut, also das war nicht immer so, aber das sind schon Zeiten gewesen, die auch so unter anderem vorgekommen sind. Und ich habe dann einfach auch gemerkt, wenn man dann den Fernsehkonsum herabsenkt, dann verändert sich auch was. Wenn ich jetzt weniger Fernsehen gucke, muss ich die Zeit mit was anderem füllen. Das kann sein, dass ich dann einfach mal hergehe und nehme ein Buch in die Hand. Das kann auch sein, dass ich dann hergehe und lese in diesem Wort. Oder man hat Gemeinschaft mit seinem Frau, Partner, je nachdem. Und was ich auch festgestellt habe, ist, die Gemeinschaft, die man so miteinander verbringt, ist von der Qualität her viel hochwertiger, besser, als wenn man sich gemeinsam vorm Fernseher schaut. Man hat den gleichen Film geguckt, aber hat im Grunde genommen trotzdem keine Gemeinschaft. Ich möchte jetzt da den Fernsehen nicht verteufeln. Ich schaue selbst auch Fernsehen, ja. Aber jeder von uns muss sich halt die Frage stellen oder sollte sich die Frage stellen, wie stark ist mein Fernsehkonsum? Und da muss ich ehrlich sagen, bin ich in letzter Zeit auch selber dabei, manches zu verändern oder auch umzudenken. In einer Zeit, in der Ideologien von einem Tag zum anderen zerbrechen, in einer Zeit, in der Wohlstand erreicht ist und doch keine Befriedigung gefunden wird, in einer Zeit, in der Millionen Menschen neu entdecken, dass es mehr als nur Materie geben muss, und in einer Zeit, in der immer öfters nach dem Sinn des Lebens gefragt wird, wollen wir einfach auch unser Augenmerk darauf richten, einfach die Bibel eben besser kennenzulernen. Dann ist es nicht so, dass wir heute diese Ideologie vertreten und morgen die und in, was weiß ich, 10 Jahren vertreten wir wieder irgendeine andere, sondern nein. Und ich denke, Jesus will auch, dass wir auch eine stabile Grundlage haben, und die gibt uns ja auch die Bibel, auf der wir unser Leben aufbauen können. Dann ist es auch nicht ganz so wichtig, ob ich jetzt wohlhabend bin oder weniger wohlhabend. Dann ist es auch nicht ganz so wichtig, dass einfach gewisse Dinge nicht ganz so funktionieren, wie wir es gerne hätten. Sondern dann weiß ich, die Grundlage, das Fundament ist einfach dieses Wort Gottes, was mir hilft, auch in all den unterschiedlichen Bereichen meines Lebens auch besser klarzukommen. Und ich möchte jetzt heute Morgen einfach auch so ein ganz klein wenig darauf eingehen, ja, wie können wir mit diesem Wort Gottes umgehen? Das Überthema, das ich heute dieser Predigt oder halt diesen zwei nächsten Predigten überschrieben habe, heißt der Gebrauch der Bibel. Wie gebrauche ich dieses wunderbare Buch? Und wenn ich diese Bibel ja einfach auch zum täglichen Gebrauch hernehme, dann ist es einmal wichtig, dass ich eine gute Bibel habe. Einfach eine Bibel, die, wo nicht einfach, wenn ich das Papier schon anschaue, es zerreißt. Wo ich einfach auch einmal Randnotizen machen kann. Wo ich auch einmal unterstreichen kann, ohne dass ich auf der anderen Seite lande, weil der Kugelschreiber das Papier kaputt macht. Dann ist es auch sinnvoll, eine Bibel zu haben, in der Parallelstellen eben angeführt sind. Wo ich dann auch einmal, wenn ich jetzt irgendwie denke, Mensch, ich habe jetzt diesen Bibelvers nicht so 100% verstanden, dann kann ich, wie jetzt zum Beispiel bei mir, sind hier unten eben Parallelen aufgeführt, also eine ist die Spalte, das untere ist dann diese Spalte, und so kann ich dann nachschauen, wenn jetzt da so ein kleiner Buchstabe hinten dran ist, wo finde ich eine Aussage zu diesem Text oder zu diesem Sinn aus diesem Bibelvers, wo finde ich den noch an einer anderen Stelle? Und was man auch, wenn das Papier entsprechend gut ist, machen kann, ist, ich kann mir Randbemerkungen machen. Ich kann mir einfach am Rand irgendwie, keine Ahnung, ranschreiben, das ist mir jetzt wichtig geworden. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel eine Predigt höre und ich höre einen Satz, der mir jetzt irgendwie so durch Satz gegangen ist, dann kann ich mir den neben dran schreiben. Und dann werde ich zu einem anderen Zeitpunkt wieder daran erinnert. Und mir passiert es manches Mal. Ich habe leider nicht über die ganze Bibel hinweg solche Randbemerkungen, denn meine Bibel, die ich in der Bibelschulzeit hatte, wo ich mir viele Randbemerkungen gemacht habe, die ist irgendwann verloren gegangen. Und ist eigentlich schade, aber ich kann es leider nicht ändern. Aber manches Mal passiert es mir, wenn ich dann einfach einen Abschnitt in der Bibel lese und dann sehe, ich habe da eine Randbemerkung gemacht, dann bin ich auch versucht, natürlich diese Randbemerkung zu lesen. Und oft ist es dann einfach auch so, dass man dann wirklich eine Ermutigung erlebt und sagt, wow, stimmt, das hatte ich mir damals aufgeschrieben. Und dann gibt es einem dann noch wirklich Mut und Kraft. Dann Was wir einfach auch beachten sollten, ist einfach, dass dieses gesamte Werk eine Gottesoffenbarung ist. Es ist nicht nur, keine Ahnung, dieses, oder wenn einer, ich meine, ich liebe ja die Psalmen, ja, es habt ihr mit Sicherheit auch schon so langsam mitgekriegt. Also ich, wirklich, das Psalmenbuch ist einfach ein Buch, was immer wieder auch ermutigt, was einem, wenn man wirklich mal in einer schlechten Phase steckt, einem wieder so richtig Auftrieb gibt. Und mir passiert es einfach manches Mal, das habe ich auch schon an anderen Stelle erwähnt, ja, wenn ich jetzt dann wirklich so in den Geschlechtsregistern lese und das irgendwo ein klein wenig ermüdend ist. Also ich bin mittlerweile nicht mehr so, dass ich die Geschlechtsregister überschlag. Das habe ich als junger Christ oft gemacht, weil das, ich konnte mit denen nicht viel anfangen. Aber ich sage, es ist genauso Gottes Wort wie die Psalmen oder irgendein anderer Abschnitt in der Bibel. Und dann lese ich die auch wenn es mir schwerfällt. Und wenn ich dann mal so ein Geschlechtsregister gelesen habe, und das wie jetzt gerade zum Beispiel in den Mosebüchern sind ja ganz lange Passagen, dann muss ich ehrlich sagen, dann gehe ich auch wieder mal her und dann schlage ich die Psalmen auf. Und dann merke ich einfach so, das tut dann, wenn ich ehrlich so sagen will, das tut dann meiner Seele richtig gut. Ja? Und ich denke, wichtig ist es einfach, dass wir die gesamte Bibel einfach als eine Offenbarung von unserem lebendigen Gott ansehen. Aber wichtig ist es auch, dass wir nicht nur einfach diese Lieblingsbücher, die wir jetzt haben, vielleicht hat irgendjemand von euch im Neuen Testament irgendein Buch. Ich kenne Verkündiger, die zum Beispiel, die lieben den Hebräerbrief oder den Jakobusbrief oder was auch immer. Ich denke, es ist wichtig, dass wir die gesamte Bibel einfach als Ganzes betrachten und auch als Ganzes lesen. Und was ich jetzt vorhin eben auch schon vorgelesen habe, eben Esra 7, Vers 10, meine, dieser Mann Esra beeindruckt mich sowieso sehr. Und eben dieser Vers, wo es eben dann heißt, Esra 7, Vers 10, Esra hat sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun. Und nicht nur zu tun, sondern auch zu lernen. Und ich denke, das ist ein Dreiklang, der auch für uns wichtig ist. Erstens, dass wir in diesem Wort Gottes forschen, dass wir einfach graben, dass wir gucken, ja, was steht da wirklich drin? Und dass wir dann einfach auch genau, dass wir darum beten, dass Gott unser Herz durch dieses Wort anrührt und dass wir dann zum Tun kommen. Aber ich denke, was nutzt es allein, wenn wir das Wort Gottes gehört und getan haben? Wir sollten es aber auch an andere weitergeben. Sei es jetzt in der Form, dass ich jetzt, wie ich heute hier stehe und predige, oder dass ich einfach mit anderen darüber spreche, dass ich das einfach anderen weitergebe. Oder wenn ich einfach eine Ermutigung erlebt habe, ja, dass ich das einfach so dann entsprechend weitergebe. Oder dann im Johannesevangelium, Johannes 5, Vers 39, ja, heißt, sagt Jesus, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und da merken wir auch, du kannst das Wort Gottes erforschen und doch nicht verstehen. Die Schriftgelehrten damals, die haben wirklich, also ich denke, dass da jeder sich von uns eine Scheibe abschneiden kann, was die geforscht haben, die haben sich zurückgezogen, die haben sich da reingegraben, haben darüber nachgedacht. Und ja, und was haben die gemacht? Sie haben gedacht, allein in diesem Forschen im Wort Gottes erhalten sie ewiges Leben. Was sagt Jesus? Er entlarvt sie eigentlich nur mit dem kleinen Satz am Schluss. Und sie sind es, die von mir zeugen. Diese Schriften, die sie so vehement studieren, und ich möchte nicht wissen, wie viele dieser Schriftgelehrten das damalige Alte Testament auch wirklich auswendig kannten. Ja? Also da sind wir, wenn wir so sagen, wir Waisenknaben dagegen, was das auswendig lernen oder auswendig können vom Wort Gottes angeht. Und Jesus zeigt dann auch diesen Emmaus-Jüngern auf, was über ihm in diesem gesamten Alten Testament geschrieben stand. Aber diese Schriftgelehrten, die haben geforscht, die haben gegraben, aber die haben Jesus nicht erkannt. Die haben nicht gecheckt, was alles im Grunde genommen über Jesus im Alten Testament steht. Aber das sollten wir uns doch nicht auch als Vorbild nehmen, sondern wir sollten einfach uns Esra als Vorbild nehmen. Das Wort Gottes zu lesen, zu studieren, das Wort Gottes zu verstehen, umzusetzen, zu tun, aber dann auch an andere weitergeben. Dann ist es auch wichtig, dass wir den Zusammenhang erkennen. Manches Mal greift man irgendwelche Bibelverse raus. Ja, das hab ich auch schon oft erlebt, dass ich einen Abschnitt in der Bibel lese und ich merke, genau dieser Vers, der spricht jetzt einfach mein Herz an. Ja? Aber wichtig ist es, dass ich dann nicht eine Lehre auf diesen einen Vers aufbaue, sondern dass ich den Gesamtkontext sehe, in dem dieser Vers steht. Und da möchte ich jetzt einfach mal zwei kurze Beispiele nennen. Und dann heißt es, und er ging hin und er hängte sich. Also vorweg muss ich dazu sagen, es ist jemand, der einfach sagt, Herr Jesus, ich möchte deinen Willen erkennen. Jetzt helf mir. Und dann schlägt er einfach das Wort Gottes auf und ja, hier. Und dann steht eben da, und er ging hin und er hängte sich. Genau, Judas, richtig. So. Und dann denkt er, oh, das ist aber schon hart, ne? Was soll ich jetzt machen? Ja, eigentlich wollte ich mich jetzt nicht erhängen, ja? So, und dann schlägt er noch einmal auf. Und dann steht in Lukas 10, Vers 37, geh hin und handle ebenso. Merkt ihr was? Ich kann, wenn jemand das jetzt wirklich umsetzt, ja gut, dann ist es natürlich eine ganz böse Sache, ja. Aber ihr versteht, was ich meine. Was ist bei dem ersten Vers gewesen, wenn ich den Kontext, und da möchte ich jetzt drauf hinaus, wenn ich den Kontext lese, weiß ich, Judas, er hat Jesus verraten, hat 30 Silberlinge gekriegt und dann ging er zu den Pharisäern damals und hat gesagt, ich schäme mich, dass ich das gemacht habe, ich gebe die 30 Silberlinge wieder zurück. Und haben die gesagt, was du getan hast, hast du getan, wir wollen das Geld nicht. So. Was macht er? Er schmeißt die 30 Silberlinge dort hin und dann heißt es eben, und er ging hin und er hängte sich. Das ist der Kontext, in dem das steht. Das ist Matthäus 27, 5. So. Und dann steht eben im Lukas 10, 37 ein anderer Bibelvers. Da heißt es, er, also Jesus, aber sprach, das war der, dem er die Frage gestellt hat, wer sein Nächster ist. Und da sagte der Antwortgebende, er aber sprach, der, die die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da ging es um den barmherzigen Samariter. Ja, da ist einer überfallen worden. Da laufen Leute an ihm vorbei und ein Samariter, der hat sich um die Verletzungen dieses armen, verletzten Mannes gekümmert. Und dann sagt eben Jesus, wer hat an diesem Mann Barmherzigkeit getan? Und dann sagt er, ja, der, also wer ist der Nächste in dem Fall oder sein Nächster? Und dann sagt er, ja, der, der Barmherzigkeit geübt hat. Und daraufhin sagt dann Jesus, geh hin und handle du ebenso. Üb du auch Barmherzigkeit an dem, der da verletzt ist, der Hilfe benötigt und so weiter. Merkt ihr? Ich muss den Kontext betrachten. Natürlich gibt es Bibelstellen, die für sich schon eine tolle Ermutigung für einen darstellen. Aber trotz allem ist es wichtig, dass ich das drumherum sehe und das nicht einfach aus diesem ganzen Kontext herauslöse. Was hilft mir auch noch? Und zwar Parallelstellen. Das ist so klasse, so großartig, wenn ich immer wieder dann, wenn ich also, sage ich jetzt einmal, Parallelstellen eben einfach zu Rate ziehe. Oder zum Beispiel eine Konkordanz. Ich habe irgendein Wort, irgendein Begriff, ja, und jetzt möchte ich einfach wissen, wo gibt's dieses Wort noch einmal? Ich meine, wenn ich nach dem Wort Liebe schaue, mir geht es dann schon so, dass ich manches Mal denke, Mensch, wo steht dieses Wort noch? Also wenn ich das Wort Liebe hernehme, okay, da finde ich natürlich Ellen, also richtig viele Worte in der Bibel, in der gesamten Bibel. Aber es gibt andere Worte, da finde ich deutlich weniger. Und so kann ich dann einfach auch sehen, wo wird dieses Wort noch gebraucht, in welchem Zusammenhang und auch in welcher Art und Weise wird es gebraucht. Ich habe vor Jahren, das war während meiner Bibelschulzeit, meine Ausarbeitung gemacht aus dem Buch Sprüche, über das Herz des Menschen. Und das ist erstaunlich, wie viele unterschiedliche, ja sag ich jetzt mal, Worte, also Bedeutungen, man aus diesem Herz des Menschen herausarbeiten und lesen kann, auch vor allem im Sprüchebuch. Und so kann man da auch sich helfen lassen, eben in Form von der Konkordanz, wenn ich da mehr darüber wissen will. Das hilft mir auch, die Bibel besser zu verstehen und auch zu forschen. Oder manches Mal hilft einem auch Google. Ich habe jetzt auch ein paar Mal, wo ich jetzt eine Bibelstelle, ich habe die eigentlich bei mir in meinem Bibelprogramm gesucht, das ich auf dem Computer habe. Ich habe diese aber nicht gefunden. Ich wusste, also gerade um diese zwei Stellen, wo es vorhin ging, ich wusste ja, diese zwei Stellen gibt es, aber glaubst du, ich habe es nicht gefunden. Und dann habe ich einfach eingegeben bei Google und da habe ich es dann tatsächlich gekriegt. Wobei ich jetzt da nicht eine Lanze über Google brechen will, versteht mich da nicht falsch. Es wird ja auch immer mehr zensiert, immer mehr rausgenommen, aber solange man da noch eine gute, adäquate Antwort kriegt, ist das ein ganz gutes und hilfreiches Instrument. Und was mir einfach ganz arg wichtig ist, das habe ich auch schon einmal erwähnt, wir müssen lernen, die Bibel mit der Bibel auszulegen. Und genau da sind eben so Parallelstellen, eine Konkordanz, ein ganz, ganz großes Hilfsmittel. Und was ich halt einfach immer wieder feststelle, ist, dass einfach das AT erklärt mir das Neue Testament, also das Alte Testament, und das Neue Testament erklärt mir das Alte Testament. Und ich kann das Alte Testament nur richtig verstehen, wenn ich kapiert habe, was im Neuen Testament steht und andersrum. Das ist eine wechselseitige Beziehung. Wie zum Beispiel, dass eben 3. Mose, dass der sehr eng im Zusammenhang mit Hebräerbrief steht. Das sind Dinge, die man mit der Zeit lernt und dann einfach auch weiß, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel im 3. Buch Mose lese, dann stelle ich fest, okay, im Hebräerbrief finde ich da einige Dinge, die mir zum Verständnis helfen. Dann ist es auch noch wichtig, dass ich den zeitgeschichtlichen Hintergrund einfach verstehe. In welcher Zeit ist es geschrieben? Wie waren die kulturellen Bedingungen, in denen diese Begebenheit geschrieben wurde? Ja, beispielsweise, dass zum Beispiel die Psalmen von David oder die Propheten, dass das als Geschichtsbücher im Alten Testament bezeichnet werden. Oder zum Beispiel die Briefe Paulus, dass die ja einfach während dieser Missionsreise geschrieben wurden. Und das heißt, wenn ich die richtig verstehen will, dann muss ich auch die Missionsreisen von Paulus einfach mal nachvollziehen und dann sehe ich, okay, an der Stelle hat er den Brief geschrieben, da hat er den Brief geschrieben und so weiter. Und dann verstehe ich auch die Briefe, die Paulus geschrieben hat, noch einmal ein ganz klein wenig besser. Das sind Dinge, die man einfach mit einbeziehen muss, wenn man die Bibel richtig verstehen will. Was mir aber auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir einfach dafür beten sollen, dass Gott uns einfach zeigt, wie er ist. Aber dass er uns auch zeigt, wie wir selber sind. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Und was mir einfach auch da immer wieder deutlich wird, dass die Gottesoffenbarung auch mich als Menschen offenbart. Wenn ich eine Gotteserkenntnis habe, dann erkennt es, dann führt es immer wieder auch dazu, dass ich mich am Ende selber erkenne. Ich möchte jetzt ein paar Beispiele dazu nennen. Zum Beispiel, je größer dir dein Gott ist, umso kleiner wirst du. Wenn ich einen großen, allmächtigen, lebendigen Gott habe, dann sehe ich mich als eigentlich kleines, unbedeutendes, menschliches Wesen. Dann erwarte ich auch, dann weiß ich, dass ich von mir selber nicht alles erwarten kann und der King bin, der Größte bin und ja, ich alles schaffe, sondern dann weiß ich, dass ich jemanden brauche, der mir in unterschiedlichster Hinsicht hilft. Dass ich meine Probleme nicht alleine lösen muss, sondern dass ich jemanden habe, der mir hilft, diese Probleme zu lösen. Je mächtiger mein Gott ist, umso ohnmächtiger werde ich. Je liebevoller mein Gott ist, umso mehr erkenne ich, wie lieblos ich eigentlich bin. Je mehr ich erkenne, wie wahrhaftig mein Gott ist, dass Gott die Wahrheit schlechthin ist, dann merke ich, wie oft einfach auch, sage ich jetzt mal, die Unwahrheit bei mir Raum gewinnt, wenn ich jetzt auch nicht direkt lüge. Aber wie, ja, vielleicht, selbst wenn ich jetzt Dinge vortäusche, anderen glauben lasse, es ist so und in Wirklichkeit ist es anders, ist im Grunde auch nicht wahrhaftig, nicht echt. Also wenn ich dem anderen unecht begegne, ja, ist auch eine Form von Unwahrheit. Aber wenn ich weiß, dass unser großer, lebendiger, erhabener Gott, dass der wahrhaftig ist, dass er, dass Wahrheit sein Charakter ist und es in ihm keinerlei Funken von Lüge gibt, dann weiß ich auch, dass ich diesem Gott gegenüber echt bin, echt sein darf, dass ich ihm nichts vormachen muss, weil er kennt mich sowieso, dass ich einfach auch ihm in Wahrhaftigkeit begegnen kann. Denn je mehr Licht, also je mehr einfach die Wahrheit und das Licht Gottes in mein Leben hineintritt und mein Leben, wie man so schön sagt, beleuchtet, umso mehr erkenne ich, wie dunkel eigentlich mein Leben und mein Herz ist. Aber wenn man das jetzt andersrum sieht, je kleiner dein Gott ist und mein Gott ist, desto größer erscheine ich, desto selbstbewusster trete ich auf. Ja, dann, ich kann das, ich schaffe das, das bringe ich zustande. Ja? Je größer dein Gott ist, umso kleiner erscheinst aber du. Und ich denke, das ist genau die richtige Haltung. Denn im Wort Gottes steht an einer Stelle, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Und genau das ist der Platz, an dem jeder Einzelne, der an Jesus Christus glaubt, auch, wenn man so sagen, hingehört, auf die Knie und zu wissen, ja, ich kann von diesem großen, lebendigen Gott alles erwarten. Ihr dürft mir glauben, ich kam in meinem Leben, die jetzt nun auch schon 59 zurückliegen, ich habe viele Situationen erlebt, wo ich einfach gemerkt habe, ich brauche die Hilfe Jesu. Ich brauche seine Kraft, ich brauche sein Durchtragen, ich brauche seine Hilfe. Und es ist egal, in welchem Bereich, ob das die Situation war, als diese Aktion in Ochsenfurt, diese Gemeindegründungsaktion, als die gescheitert ist, oder wenn es in der Erziehung mit den Kindern Probleme gab, oder auch in der Ehe, also sind ja fast alle Ehepaare. Ja, es ist nicht immer einfach. Ich bin nicht immer einfach und den Schuh muss ich mir anziehen. Ja, ich. Ja, und das habe ich leider als meiner Frau nicht mehr sagen können. Es ist mir erst hinterher bewusst geworden. Sie war echt keine Zicke. Es gibt ja sogenannte Zicken, wie man so schön sagt. In unserer Ehe war ich die Zicke. Und das hat mir im Nachhinein echt unglaublich leid getan. Aber diese Erkenntnis hatte ich leider erst dann, als ich schon gestorben war. Ja? Aber wisst ihr, das Zusammenleben ist eine Herausforderung für jeden Einzelnen von uns. Aber da ist es einfach wichtig, dass ich auch weiß, dass wenn ich einfach Nöte habe, wenn ich das ein oder andere Problem habe, dass ich dann auch weiß, ich kann mich unter diese mächtige Hand Gottes demütigen. Er ist es, der mir hilft. Und er ist es, der genau weiß, wie nötig ich ihn brauche. Und darum ist es einfach auch wichtig, dass wir lernen, einfach auch die Bibel ja betend zu lesen. Dass wir einfach darum beten und darum ringen, dass Gott uns sein Wort offenbart. Dass er es ist, der uns einfach hilft, sein Wort auch in rechter Weise zu verstehen. Und darum diese Verse, die ich vorhin schon mal gelesen habe, in 1. Korinther 2, Vers 10 bis 14. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen der Gottheit. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was der Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns einfach das Wort Gottes, wie soll man sagen, wie so ein Schlüssel aufschließt. Der uns einfach die Erkenntnis gibt, wie ich dieses Wort zu verstehen habe. Und da ist es auch sinnvoll, einfach auch nicht nur jetzt einfach mal grob so zu lesen, sondern auch wirklich das, was man liest, auch zu verinnerlichen. Zu verinnerlichen und ja, nicht nur einfach nur so, ja, ich habe es jetzt verstanden, sondern hier verinnerlichen, im Herzen. Und gerade Psalm 119, Vers 11 drückt es sehr gut aus. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt. Und dann, was war die Auswirkung dessen? Damit ich nicht gegen dich sündige. Der Beschreiber des Psalm 119 hat gesagt, ja, dein Wort habe ich hier in meinem Herzen eingegraben. Das ist zu meinem, ja, zum, also zum, es ist mir in Fleisch und Blut übergegangen, könnte man sagen. Ja, und einfach der Grund, warum, damit ich nicht gegen dich sündige. Das Wort Gottes, das in meinem Herzen wohnt, bewahrt uns auch vor sündhaften Verhalten. Das macht uns auch dann deutlich, wenn wir kurz vor einer Sünde stehen und einfach versucht sind, Dinge zu tun, die nicht richtig sind. Dann ist es wie so eine Warnung, die plötzlich aufleuchtet, so eine Rotlampe. Du, bitte nicht. Die Bibel sagt, das Wort Gottes spricht an der Stelle, tu es bitte nicht. Genau das soll das Wort Gottes tun. Aber da muss ich hergehen und muss dieses großartige Wort eben lesen. Ich muss es, ja, wenn man sogar noch einen Schritt weiter geht, ich muss es studieren. Dann habe ich die Möglichkeit, Anmerkungen in der Bibel zu machen. Ja, wie jetzt ich schon gesagt habe, dass man eben so an der Seite irgendwelche Anmerkungen macht, was einem jetzt wichtig geworden ist. Oder dass man vielleicht sagt, ich unterstreiche das jetzt. Ja? Und da gibt es eben auch tolle Möglichkeiten. Da möchte ich jetzt noch ein ganz klein wenig drauf eingehen. Heißt es eben, es gibt im Wort Gottes zwei Linien. Es gibt eine göttliche Linie und es gibt eine teuflische Linie. Es gibt Dinge, wo einfach klar wird, was Gottes, was der Teufel im Sinn hat, was der gerne möchte oder aber auch was Gott will. Und wenn jemand das so machen möchte, könnte er zum Beispiel hergehen und sagen, okay, ich nehme zwei Farben und alles, was mit Gott, was mit Jesus zu tun hat, Dinge, die ihn betreffen, die seinen Charakter beschreiben, die sagen, okay, ich sollte das und das tun, Verheißungen, ja, die kann ich dann in einer Farbe machen, beliebig, sei es jetzt rot oder um das dass es auffällt, ja, oder dann kann ich auch sagen, dort, wo es um den Teufel geht, um Dinge, die mich eher zerstören wollen, die mich kaputt machen, die ja einfach mich runterziehen, Dinge, die der Teufel in meinem Leben tun will, damit ich kein Leben mit Jesus führen kann, die kann ich dann in einer anderen Farbe machen, könnte es zum Beispiel schwarz machen oder blau oder keine Ahnung was. Das ist Geschmackssache. Oder grün, das geht auch. Ja, ne? Ja, du könntest vielleicht andersrum machen, grün göttlich und rot, weil es einfach eher wie so ein Verbotsschild, die Sachen vom Teufel. Ja, da kann ja jeder seine Richtung finden, ja. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ja. Zum Beispiel, ich möchte jetzt einfach ganz kurz ein Beispiel nennen. Das ist eigentlich in dem einen Vers, sind fast schon beide Sachen drin. Heißt 1. Johannes 3, Vers 8. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Eine Aussage über den Teufel und wird sehr klar und im Grunde genommen ist auch eine Aussage über mich, denn wenn ich es tue, dann gehöre ich zu diesem Verein. So, und dann heißt es weiter, hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte oder zerstöre. Also im Grunde genommen ein Gegenpart. Oder man könnte zum Beispiel auch 1. Johannes 1, Vers 9 hernehmen, wenn jetzt quasi der Teufel mich besucht hat und ich gesündigt habe, wenn ich es so ausdrücken darf, dann kann ich das tun, was im 1. Johannes 1, Vers 9 steht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er, Jesus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und so könnte man sagen, okay, auf der einen Seite, das, was einfach an Bösen, Negativen der Teufel in mein Leben hineinbringen will, aber auf der anderen Seite auch das, was Jesus in meinem Leben verändern will und tun will. Er bietet mir diese Vergebung eben auch an. In der Bibel geht es auch um gewisse Sachfragen. Es gibt eine ganze Anzahl von Namen in der Bibel. Und ich habe auch schon mehrfach, ich habe ja zeitlang auch über Lebensbilder hier schon gepredigt. Und bei manchen konnte man wirklich sagen, der Name dieses Lebensbildes, dieses Mannes oder dieser Frau, der war Programm für sein Leben. Du hast richtig gemerkt, im Grunde genommen hat dieser Name auch den Menschen, der dahinter steckte, eben charakterisiert. Ja? Oder Völker, dann Orte. Und da kann man, es ist wirklich hochinteressant, wenn du dann einfach mal nachguckst, ja, welche Völker gibt es jetzt beispielsweise in der Bibel? Ja, wie setzen sich die zusammen? Wie sind die entstanden? Und so weiter. Wie jetzt die Edomiter, die Amalekiter und so weiter. Was haben die, was charakterisiert diese Völker? Ortschaften oder verschiedene Begriffe, verschiedene Zahlen. Ja, oder was wiederholt sich zum Beispiel? Ich möchte jetzt einfach mal ganz kurz, habe ich mich richtig ausgetobt. Da haben sich, also gerade in Johannes 17, man nennt es ja das hohe priesterliche Gebet, also da hat Jesus, das ganze Kapitel 17 ist ein einziges Gebet, das Jesus spricht. Und da habe ich dann einfach, bin immer hergegangen und habe das dann so gemacht, dann einzelne Wörter, die sich immer und immer wieder wiederholen. Habe ich einfach angemalt. Und ich sehe, hoppla, meine Güte, dachte ich mir hinterher, mir ist das zuerst gar nicht so bewusst geworden. Und dann heißt es, dein Sohn, Sohn, ihm, Jesus dann natürlich, oder dann, wenn es auch wieder um Jesus ging, ich, mich und so weiter. Oder dann dir, also wo dann Jesus Gott anspricht. Also richtig genial, ich fand das richtig klasse. Mir ist es vorher noch nie so aufgegangen, wie oft da diese Begriffe erwähnt werden. Aber das kann einem eine Hilfe sein. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Abschnitt im Neuen oder Alten Testament hat, und da kommen verschiedene Begriffe immer wieder vor, dann kann man auch ein Stück weit Rückschlüsse draus ziehen, dass das ein Thema in diesem Abschnitt oder in diesem Brief oder in diesem Buch ist. Und so kann man sich da, wenn man dann vielleicht sogar noch unterschiedliche Farben, wie es jetzt ich hier gemacht habe, nimmt, hat man dann auch eine Hilfe. Dann sieht man, okay, dieser Begriff wird hier so und so oft verwendet. Und wenn man das dann wieder aufschlägt, dann fällt einem das auch recht schnell auch ins Auge. Dann zum Beispiel Zeichen und Symbole. Ich habe jetzt euch ja gesagt, dass ich vor einiger Zeit im Psalm 119 etwas intensiver durchgegangen bin. Und da zum Beispiel habe ich jetzt, zeige ich jetzt einfach mal, gut, es schaut jetzt sehr bunt aus. Auf der einen Seite, wenn es ums Wort Gottes geht, und dann auf der anderen Seite, was die Auswirkungen davon sind. Und da habe ich zum Beispiel einen Vers, da ist ein, so habe ich einfach als für mich, so als dann sehe ich das gleich von Anfang an, wenn ich das aufschlage, ein Smiley mit einem, also traurigem Gesicht und ein Smiley mit einem fröhlichen Gesicht. Einfach für mich so gemacht. Und da steht da, also das drückt den Vers aus, ich bin über die Maßen gebeugt, also sprich traurig. Und dann heißt es, belebe mich nach deinem Wort. Einfach so für mich als Gedankenstütze. Und wenn ich das aufschlage, dann fällt es auch auf. Das sticht einem doch sofort ins Auge. Und dann denke ich, aha, So, und gerade, es kann ja zufällig wirklich sein, du bist einfach niedergeschlagen, du bist deprimiert, weil irgendwas in deinem Leben war, was nicht, was einfach dich jetzt in innere Unruhe oder ja, vielleicht Depression bringt. Und dann kann das unter Umständen vielleicht eine Hilfe sein, dass du dann siehst, wow, jetzt lese ich den Vers, jo, und dann, was ist das dann? Dann gehe ich her, nehme die Bibel und sage, okay, belebe mich nach deinem Wort, und dann fange ich einfach an und lese in diesem Wort Gottes und merke, wie Gott meine Seele wieder in Ruhe, also wie meine Seele wieder ausruht, wie meine Seele wieder neue Kraft und Mut schöpft. Und ich möchte einfach, und vielleicht merkt ihr das, einfach eine Lanze dafür brechen, dass wir noch viel, viel mehr einfach in dieses Wort Gottes hineinschauen, dass wir noch viel, viel mehr einfach auch dieses Wort einfach in unserem Leben verinnerlichen und auch verwirklichen. Was ich zum Beispiel dann auch, ich überspringe jetzt auch ein bisschen was, was vielleicht auch interessant ist, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Buch richtig verstehen will, die allermeisten Briefe und Bücher haben einen sogenannten Schlüsselvers. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist, ob euch das bekannt ist. Und dieser Schlüsselvers, der zeigt eigentlich, wie dieses Buch oder dieser Brief, dieses Evangelium auch zu verstehen ist. Zum Beispiel möchte ich doch ganz kurz den Offenbarung Kapitel 1, Vers 19. Da wird im Grunde nur eine Einteilung gemacht, wie dieses Buch der Offenbarung strukturiert ist. Da heißt es, schreibe nun, was du gesehen hast, was ist und nach diesem geschehen wird. Gesehen hast heißt, vorher hat er im Grunde genommen Jesus als auferstandenen Jesus gesehen. Das hat er, ist es Vergangenheit. Dann was ist, da hat er dann einen Einblick in diese Sendschreiben, was sie Gemeinden, die vor Ort waren, und dann was geschehen wird danach. Da wird im Grunde genommen in diesem einen Vers wird deutlich gemacht, wie dieses Buch der Offenbarung strukturiert ist. Oder zum Beispiel Johannesevangelium. Ich weiß nicht, ob das euch bewusst ist. Da heißt es Johannes 20, Vers 30 und 31. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Und dann heißt es weiter, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, und dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Diese zwei Verse drücken drei Begriffe aus: Zeichen, Glauben, Leben. Und genau das ist der Tenor, wenn man das Johannesevangelium so durchgeht, weiß man ganz genau, zuerst hat Jesus ein Zeichen vollbracht, ein Wunder ist geschehen. Dann haben die Leute geglaubt, weil Jesus dieses Zeichen auch vollbracht hat. Und daraus ist das Leben entstanden. Es ist, diese zwei Verse symbolisieren, wie ich im Grunde genommen auch das Johannesevangelium verstehen soll. Und was jetzt, ich möchte jetzt auch nicht mehr so ewig lang ausführen, aber was auch noch wichtig ist, ist zum Beispiel Parallelstellen. Das habe ich vorhin ganz kurz angerissen. Und da ist mir zum Beispiel auch letztens, als ich diesen Psalm 119 durchgearbeitet habe, ist mir der eine Vers 148 aufgefallen. Da heißt es, meine Augen sind den Nachtwachen zuvorgekommen, um nachzudenken über dein Wort. Dann habe ich gedacht, hoppla, da war doch irgendwas. Und dann bin ich zurück zu Psalm 1. Und dort heißt es, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Und das ist mir da in dem Moment gleich eingefallen. Ich habe dann auch jetzt geguckt nach der Parallelstelle. Der Psalm 1 wird doch gar nicht erwähnt, beziehungsweise im Psalm 1 wird diese Stelle aus Psalm 119 gar nicht erwähnt. Und da ist es dann vielleicht auch sinnvoll, wenn einem das bewusst ist, dann gehe ich einfach her und schreibe mir nebendran einfach die Parallelstelle. Ich habe das jetzt hier im Psalm 119, 148 habe ich es gemacht, da steht bei mir Psalm 1 dahinter. Dann weiß ich, okay, und im Psalm 1 habe ich das Gleiche gemacht. Bin dann zu Psalm 1, Vers 2, und habe auch dort den Vers aus Psalm 119 nebendran geschrieben. Ja, also das sind so, das soll euch vielleicht so ein ganz klein wenig, ein paar Hilfestellungen sein, wie so ein, sagen wir, ein Geländer, wenn ich jetzt eine Treppe rauf oder runter gehe, was mir einfach besser hilft, einfach einmal die Bibel zu lesen, die Bibel zu verstehen und so weiter. Also es ist kein Gesetz der Meder und Perser, sondern es ist einfach, es soll eine Hilfe sein. Einfach eine, ja, eine Hilfestellung, noch besser auch in der Bibel zu lesen und sie besser zu verstehen. Dann, man kann zum Beispiel auch rund um die Bibel hergehen und sagen, man teilt sie ein, man macht Erklärungen. Was man zum Beispiel auch machen könnte, dass man zum Beispiel zusätzliche Blätter sich in die Bibel reinmacht. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, wo man, also so Blätter, also das gleiche Papier, wie aus dem die Bibel gemacht ist, herbekommt, aber kriegen wird man das mit Sicherheit irgendwo her? Ja, kann man auch. Oder was zum Beispiel auch eine Möglichkeit ist, ja, die sind aber dann wieder relativ dick, ne? Aber wenn man dann sagt, man möchte jetzt einfach doch nicht, dass die Bibel irgendwann, jetzt ist sie so und dann ist sie am Schluss so, dann kann man zum Beispiel auch Luftpostpapier hernehmen. Das ist sehr dünn und ist auch sehr stabil und kann da drauf schreiben und kann dann das zum Beispiel auch in die Bibel einkleben. Dann hat man das immer an der Stelle, wo man denkt, und da kann man unterschiedliche Sachen machen, wie zum Beispiel Einteilungen, Erklärungen, Hinweise. Man kann auch Karten, wenn man irgendeine Grafik oder was hat, dann kann man das genauso in dem gleichen Prinzip da irgendwo, dort wo es passt, einfach reinmachen. Dann hat man das immer dabei. So, dann Auszüge, zum Beispiel auch aus einer Literatur, zum Beispiel, oder seelsorgerliche Hinweise. Da ist der Fantasie total freien Lauf gesetzt. Und wie ich auch schon gesagt habe, eben Kartenmaterial. Wenn ich jetzt irgendwie eine richtig schöne Grafik von der Karte habe, die ich jetzt so noch nicht gesehen habe, dann kann man das entweder, ja, sagen wir, wenn man gut im Abzeichnen ist, kann man das vielleicht abzeichnen oder irgendwie eine Erklärung dazu, ja, und dann kann man das da, wo es einfach, wo man das jetzt haben möchte, eben mit reinmachen. Ist ein Vorschlag, was ihr mit dem Vorschlag am Ende macht, das bleibt dann auch euch überlassen. Man könnte da jetzt natürlich noch um vieles weiter erzählen und Tipps geben oder keine Ahnung was, aber ich möchte jetzt einfach damit, sage ich jetzt mal, belassen und möchte euch einfach ermutigen, dass ihr da einfach auch kreativ seid, indem ihr das dann macht. Also ich zum Beispiel mache es jetzt momentan, wenn ich jetzt einfach in der Bibel lese, ich habe jetzt kein spezielles Farbsystem, aber wenn mir ein Bibelvers deutlich wird, dann habe ich da einen roten Kugelschreiber, in der Regel auch irgendwas zum Unterstreichen und dann nehme ich das und unterstreiche den. Und interessant ist, wenn ich es dann das nächste Mal lese, dann fällt mir genau dieser Vers dann auch ins Gesicht, weil der, erstens muss ich das rote Stich hervor und zweitens weiß ich, dass dieser Vers mich in irgendeiner Form ermutigt hat. Und dann kann mir der zum zweiten oder vielleicht dritten oder vielleicht vierten Mal auch wieder zum Segen werden. Das einfach als Tipp, als, ja, ja Tipp, wie man so sagen will, um einfach da die Bibel noch besser eben zu gebrauchen. Damit möchte ich die Predigt schließen und sage jetzt einfach Amen.